Und ich habe gegen sie verloren, wo sie eine Blinddarmentzündung hatte und wollte auch meinen Schläger kaputt machen. Ich habe es echt versucht.
Und es gibt viele Leute, die sagen, ich habe nicht keine Haare, ich habe kleine Haare.
Und ich kann mich auch noch erinnern während dem Spiel, ich habe nach einem Mülleimer Ausschau gehalten, weil mir einfach so schlecht wurde.
Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Incredible Turnaround from twice runner-up here, Patricia Solia. Das ist unglaublich, das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Probst.
Herzlich willkommen, liebe Tischtennis-Fans und natürlich auch mein geschätzter CLO, Richard.
Das ist ja Wahnsinn, Benedikt. Hallo und wie einfach dir das von den Lippen geht, CLO. Sensationell.
Ja, wir unterhalten uns ja eigentlich seit Tagen weder über Tischtennis noch über Podcast, sondern eigentlich nur noch über die Formalia und Bürokratien der Olympischen Spiele in Tokio. Und da du, falls unsere Hörer das noch nicht wissen, der Covid-Beauftragter des deutschen Teams bist du mein Ansprechpartner in allen Fragen rund um Excel-Formulare, Aktivitätspläne und so weiter und so fort, gell?
Ja, also ich freue mich und für alle die vielleicht sich noch fragen, was versteckt sich hinter diesen drei großen Buchstaben Richtung Olympia? Also CLO hat eigentlich nichts direkt mit dem Sport zu tun, aber die Abkürzungen bedeuten nichts weniger als der Covid-Liaison-Officer. Und ja, das ist tatsächlich eine ziemlich große Herausforderung, weil so viele Vorschriften und Musterpläne und Extratests und dann auch noch die Presse, die wir mit einziehen müssen. Ja, also da hat der CLO jede Menge zu tun, Benedikt. Aber wir kriegen das hin.
Ja, ich hoffe mal, dass wir am Ende auch alle ins Land reinkommen. Aber was du sicher nicht weißt, Richard, bei all der Beschäftigung, die du nachgehen musst, wir haben einige Jubiläen zu feiern. Unsere 20. Folge, das ist dir sicher bewusst.
Da weine ich ja ein bisschen, ist ja Wahnsinn. Da werde ich ja ganz, ganz gerührt, emotionalisiert sozusagen.
Wir haben 1000 Abonnenten auf Instagram, also wir sind fast Influencer, daneben Podcaster auch noch. Und, die EM-Titel natürlich, Richard, ne? Ist jetzt kein Jubiläum, aber wie geht's dir so? Hast du ausgiebig gefeiert?
Ach, ausgiebig gefeiert. Ich muss mal sagen, wir haben ein nettes, Corona-konformes Abendessen gemeinsam mit dem Team und den Betreuern gehabt. Und es ist natürlich schon was Herausragendes gewesen. Etwas, was es eigentlich verdient hätte, ja, so richtig zu genießen. Aber wir wussten ja vorher, dass wir quasi auf dem Sprung sein würden. Insofern glaube ich schon, dass es jeder Betreuer, jeder vom Team, jeder der Spielerinnen und Spieler irgendwo genossen hat, aber natürlich auch schon ein bisschen im Hinterkopf hat, okay, lasst uns den Schwung mitnehmen Richtung Tokio.
Genau. Und für alle, die das vielleicht nicht bekommen haben, wobei das ja relativ unwahrscheinlich ist, es war die erfolgreichste Europameisterschaften nicht nur für uns, also für Deutschland, sondern glaube ich oder weiß ich, die erfolgreichste Europameisterschaft überhaupt, die eine Nation geschafft hat. Und mindestens 50% Anteil, bei 50 musste man vielleicht nochmal nachrechnen, aber ich sage mal so, die Spielerin des Turniers mit zwei Goldmedaillen als einzige, die haben wir, Richard, wie soll es anders sein, natürlich eingekauft und wir haben alles Menschenmögliche getan. Ich habe Welpengifts geschickt und viele Mäuse. Wir sind sehr, sehr froh, dass du da bist, liebe Patty Solja. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinen Titeln. Es läuft irgendwie jetzt bei dir die letzten Tage und Wochen, oder? Kann man das so sagen?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Die EM ist richtig, richtig gut gelaufen. Zum Teil auch unerwartet. Es war lange nicht sicher, ob sie stattfinden kann. Also gefühlt wurde sie irgendwie 8-mal abgesagt und verschoben und dann schwupps war die EM da, kurz vor Tokio. Und für mich war es fast perfekt, ja. Oder perfekt.
Der Richard hat gerade von dem Corona-konformen Essen, Abendessen berichtet, gab es denn für dich die Möglichkeit, das irgendwie so ein bisschen zu feiern oder das auch mal ein bisschen zacken zu lassen? Es geht ja jetzt Schlag auf Schlag weiter, aber konntest du irgendwie dann auch mal zur Ruhe kommen und dir auch da ein bisschen Gedanken drüber machen, was du erreicht hast?
Also das Abendessen zusammen war sehr schön. Ich habe mir an dem Abend dann auch ein paar Cocktails gegönnt, weil man wird nicht jeden Tag Europameisterin. Es war mein erster Einzelerfolg auch bei Europameisterschaften. Und ja, die letzte Woche war super stressig für mich. Wir sind dann noch 4 Uhr morgens früh abgereist und ja, ich hatte viele Interviews und Termine, die ich wahrnehmen musste oder durfte. Musste ist ein bisschen hart.
Das gilt nur für uns.
Hier muss ich sein. den Samstag tatsächlich hatte ich frei. Also das war für mich gefühlt der erste Tag, wo ich den Erfolg so richtig genießen konnte. Und genau, da war auch noch schönes Wetter zu Hause und ich habe mir fest vorgenommen, weil es waren dann 27 Grad, das ist genau der perfekte Tag, um noch dieses Jahr braun zu werden. Und ja, habe mir alles vorbereitet, habe mich mit Lichtschutzfaktor 50 eingecremt, habe noch mein Bräunungsöl rausgeholt, habe mich draußen hingelegt, aber die Sonne war dann doch nicht so stark wie erhofft und ja, vielleicht nach Tokio, dann werde ich ein bisschen braun. Ja.
Wir werden uns über die EM natürlich gleich noch ein bisschen ausführlicher unterhalten. Aber Richard, davor vielleicht noch, wie ist denn das so vom Feeling gerade für euch? Die Patty hat so ein bisschen geschildert. Es fehlt ja schon irgendwie so die Ruhe halt jetzt von der Vorbereitung und auf der anderen Seite so ein bisschen das, was nach so einer Großveranstaltung wie der EM eigentlich ist. Wie bewertest du das? Also fehlt so ein bisschen die Ruhe oder ist vielleicht diese Intensität gar nicht so schlecht und dann den Rückenwind, den wir jetzt glücklicherweise auch aus Warschau mit nach Japan nehmen?
Ja, also ich will mal so sagen, normalerweise ist ja eine Europameisterschaft durchaus eine Zielveranstaltung. Also eine Europameisterschaft, da bereitet man sich drauf vor, da fokussiert man sich drauf, da will man sein bestes Tischtennis spielen und braucht danach auch einfach eine gewisse Zeit, um wieder neu den Fokus aufzubauen. Wir haben das im Vorfeld gewusst, dass eine Europameisterschaft, ich will mal so sagen, etwas eingeschoben wird, haben aber das natürlich auch entsprechend als Chance genommen, denn es ist natürlich so, und das ist das Ziel, was wir natürlich auch im Trainerteam und gemeinsam mit den Spielern ausgegeben haben, dass wir jetzt versuchen müssen, diese Spannung aufrechtzuerhalten. Wir können nach Olympia runterkommen, aber bis Olympia müssen wir jetzt einfach versuchen, diesen Spannungsbogen, der dann so ein leichtes Auf und Ab eigentlich mehr ist, ja, also gar nicht so mit extremen Höhen und Tiefen, sondern wir bewegen uns innerhalb der Spitzen und versuchen da eben noch weitere Spitzen zu setzen. Und ich glaube, das hat natürlich jeder für sich so ein bisschen verinnerlicht. Patty hat es beschrieben, man versucht sich dann ja so kleine Inseln zu schaffen, ja, also wie die 27 Grad mit dem Bräunungsfaktor, ja, also ich versuche das ja auch immer, irgendwie bleibe ich ein bisschen blass. Wir haben so früher gesagt, na, ich gehe immer in die Sonne, die weiß macht, aber ich kann das nachvollziehen, man freut sich so ein bisschen dann auf diese kleinen Inseln der Ruhe und des Friedens und die muss man sich dann schaffen, um dann eben aber auch zu sagen, okay, jetzt zünd ich wieder den nächsten Gang. Ja, das ist so ein bisschen wie bei der Achterbahn, wenn man von einer Beschleunigung zum nächster Beschleunigung geht und so befinden wir uns gerade aus dieser Phase.
Die Spannungsschlange sozusagen. Patty, du bist ja sicher auch treue Hörerin unseres Podcasts und weißt, dass jeder Gast einem Ritual ergehen muss. Nee, wie sag mal, ein Ritual absolvieren muss? Ist auch egal. Unser Spiel Ping-Pong, hast du davon schon mal gehört? Hat dich jemand gewarnt?
Nein.
Nein? Okay. Ist auch nicht so schlimm. Es sind 11 Fragen, also 11 kurze Fragen, auch Entweder- und Oder-Fragen. Und das Ziel ist, dass du relativ kurze Antworten auch gibst. Also im besten Fall nur ein Wort, aber vielleicht nur ein oder maximal 2 Sätze. Also 11 Fragen, 11 Antworten und ist ein bisschen gemischt aus dem Tischtennisbereich, aber auch so ein bisschen drumrum. Mhm. Bist du dich dem gewachsen?
Ja, los geht's.
Los geht's. Erste Frage, Buch lesen oder Netflix schauen?
Netflix.
Dein bestes Spiel in deiner Karriere?
Bestes Spiel. Puh, ich hatte schon einige gute Spiele. Ich würde sagen, World Cup um Platz 3 gegen Li Zhao war schon ziemlich gut.
Aufschlag oder Rückschlag?
Rückschlag.
Dein emotionalster Moment im Tischtennis?
Halbfinalgewinn bei den Olympischen Spielen gegen Japan, als der letzte Ball dann gespielt wurde.
Mit diesem Promi würde ich gerne mal ein Doppel spielen.
Axl Rose von Guns N' Roses.
Du hast einen Punkt. Grüße gehen raus an Kolja Rottmann. Ja.
Meine bitterste Niederlage.
German Open 2015, Finale gegen Ito, hat mich lange beschäftigt.
Mein verstecktes Talent.
Versteckte Talente. Zwischenzeitlich habe ich schon gedacht, dass ich nur Tischtennis spielen kann. Und das auch nicht so schlecht. Boah. Wie viel Zeit habe ich, um zu antworten? Das wird dann eher so ein Abwehrball jetzt, meine Antwort.
Kein ja, nee, her. Dann du darfst einen schieben ausnahmsweise heute. Oder einen canceln. Oder, ja.
Versteckte Talente.
Gibt es denn nichts auch außerhalb vom Tischtennis? Irgendwie ein besonders guter Käsekuchen? Oder?
Oh, meine Zimtschnecken sind richtig lecker. Die habe ich drauf.
Okay, also gut, Tischtennis und Zimtschnecken.
Schneckennudeln, sagt man in der Pfalz.
Genau. Ich habe irgendwann mal gelesen, dass du auch Pilze sammelst, leidenschaftlich gern, aber dass du noch keinen gefunden hattest. Oder
aber nicht, ob ich so viel Talent dafür habe, ja. Okay. Also die Körbchen waren nicht immer so voll, wenn ich suchen war.
Der Pfälzerwald ist groß. Habe ich gestern erst eine Reportage gesehen, der größte Zusammenhang hängende Wald in Deutschland, aber ist auch egal.
Bienenwald, genau. Ja,
interessiert wahrscheinlich auch niemanden außer mich. Nächste Frage, mein Vorbild.
Also im Tischtennis, ich habe lange Zeit war es immer Samsonov. Dem habe ich einfach gern zugeschaut, auch wie er sich während dem Spiel verhält. Und an sich habe ich aber keine Vorbilder. Wenn ich oft verglichen werde mit jemandem, zum Beispiel mit Timo, wenn dann gesagt wird, ja, das macht er. Oder wie der Timo, dann sage ich, nee, wie die Patrissa. Also, ja.
Okay, diese Frage streiche ich dann aus meinem Portfolio. Warte mal kurz. Die muss ich dann noch irgendwie geschickt einbringen, weil ich, egal, ist auch egal. Okay, also gut, das haben wir auch schon einige tatsächlich hier gesagt, dass sie im Prinzip kein richtiges Vorbild haben. So, nächste Frage. Pfälzer Saumagen oder Pfälzer Riesling?
Saumagen.
Diesen Schlag würde ich einem anderen Spieler oder einer anderen Spielerin gerne klauen. Wenn du könntest.
Also die erste Eröffnung von Fouilleux, von der aus Portugal, die ist schon ziemlich gut. Die würde ich auch nehmen.
Hast doch jetzt gewonnen, das willst du von einer, die du schon besiegt hast. Aber und die letzte Frage, so komme ich am besten runter?
Wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe. Im Pfälzerwald, im Bienenwald. Ja.
Grüße gehen raus an Balu, den du ja leider
Balu,
nicht mehr
dabei
hast.
Balu, ich
hab
dich lieb.
Heute auch Podcast. Da hätte ich gerne mal ein Foto übrigens. Vielleicht kannst du da mal eins machen, Balu, mit Kopfhörern.
Und Mikro, okay.
Mikro, ja. Genau.
Du musst ein bisschen anpassen, ne? Das Mikro könnte ein bisschen groß sein.
Ja, Richard, Reaktionen. War irgendwas, ist dir irgendwas aufgefallen? So das beste Spiel in der Karriere, hast du das auch noch parat?
Gut, also ich denke ja immer noch, das beste Spiel der Karriere liegt natürlich noch vor der Patty.
Gottes Willen.
Insofern, nein, also ich denke schon, die Patty hat ja über Jahre hinweg immer wieder so herausragende Matches gemacht und natürlich so ein Weltcup Nummer 3, das ist ja, ich sag mal, vielleicht nach der Weltmeisterschaft oder auch nach den Olympischen Spielen, wenn wir mal so nach China lunzen, was muss man alles gewonnen haben als Chinese? Da wird natürlich auch relativ schnell der Weltcup genannt. Und bei diesem so hochrangigen Turnier, ich sag mal, so eine Top-Platzierung gemacht zu haben, das ist schon nochmal ein Ausrufezeichen. Und insofern, ja, kann ich also sehr, sehr gut mitgehen. Für mich wäre auch nochmal dieses Spiel gegen Mima Ito zumindest unglaublich dramatisch in diesem besagten Halbfinale, ne? Also als du dann so Punkt um Punkt machtest, ja, und so à la Vladi Samsonov dir vielleicht auch nicht ganz so viel hast anmerken gelassen, wie es dann im Innern aussieht und dann diese Serie eben gestartet hast. Also das wäre vielleicht von der Dramatik auch nochmal so ein Match gewesen. Also wie wir sehen, es gibt einige Matches und ich bleibe dabei, das beste Spiel liegt noch vor dir.
Ich muss sagen, als ich geantwortet habe, habe ich auch an das Spiel Ito gedacht. Das war schon wirklich dramatisch. Ich habe auch gedacht, Malaysia WM, als wir gegen Japan gewonnen haben, da habe ich auch richtig gut gespielt. Also es gibt so viele Spiele, wo ich mich gern zurückerinnere, ja.
Ja, und die Spiele, die du wahrscheinlich auch so schnell nicht mehr vergessen wirst, sind jetzt die in Warschau, um dann gleich mal rüber zu schwitzen. Oh Gott, ich habe heute auch, also die Zuhörer wissen ja nicht, was wir noch für Probleme vor unserem Podcast hatten. Die arme Patty, die musste sich noch 30 Minuten mit technischen Problemen rumärgern, die der Richard und ich hatten. Das färbt alles ein bisschen auf. Uns ab.
Benedikt, aber bleib entspannt, du bist eloquent wie eh und je.
Ich bin eloquent wie eh und je. Ich habe heute schon mehr Hacker reingehauen wie in den letzten 5 Folgen zusammen, aber ich bin natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil die Patty da ist, das ist ja klar. Europameisterschaften. Wir haben tatsächlich nur 5-mal Gold gewonnen in fast 60 Jahren Europameistergeschichte. Das letzte Mal war 2009 mit Wu Xiaodu und tatsächlich war Patty das damals deine erste Europameisterschaft mit 15 und korrigier mich, wenn ich das falsch recherchiert habe oder im Kopf habe. Und du hast seitdem an 10 oder 11 Europameisterschaften teilgenommen. Geht einem auch sowas auch durch den Kopf, wenn man dann endlich diese Trophäe in der Hand hält, was man in den letzten Jahren schon bei diesem Turnier irgendwie so erlebt hat?
Ich habe daran gedacht, also vor dem Turnier jetzt, als wir dann abends essen waren und einige Spieler hatten ja ihre Premiere bei der EM, da habe ich so zurückgedacht, habe gedacht, ja krass, 2009 war meine erste EM und da ist so unglaublich viel passiert dazwischen. In Stuttgart möchte ich nochmal betonen, ich habe die Consolation gewonnen. Das gab es noch zu der Zeit. Also ich bin Hauptrunde raus und dann habe ich das Verliererturnier gewonnen. Habe ich letztens auch wieder die Medaille in der Hand gehabt. Es war ganz lustig. Dann kommen ja einem viele Erinnerungen durch den Kopf. Und was war nochmal die Frage? Habe ich jetzt vergessen?
Ja, im Grunde, ob das, was du dir im Prinzip, du hast schon beantwortet, dass du das quasi vorm Turnier überlegt hast und nicht dann unmittelbar nach deinem Triumph. Also, du hattest ja auch gerade bei Europameisterschaften, hast du ja nie so irgendwie das dann so, du hast Olympiamedaillen, du hast WM-Medaillen, aber Europameisterschaften hat es ja nie so richtig geklappt, obwohl du so an so vielen teilgenommen hast. Das war natürlich auch Mannschaft dabei. Und dass man sich dann denkt, okay, jetzt habe ich es endlich geschafft. Ich habe mit 15 Jahren vor 12 Jahren das erste Mal irgendwie bei so einem Turnier teilgenommen und es verdeutlicht ja auch so ein bisschen die Tragweite dann von so einem Titel.
Ja.
Ja, aber es stand wahrscheinlich, auch vor dem Turnier stand es wahrscheinlich auch noch ganz oben auf deiner To-Do-Liste, oder? Weil eigentlich hast du ja schon so ziemlich alles abgeräumt im Individual- und im Mannschaftssport.
Also vor der EM war ich relativ entspannt. Also ich wollte immer einen europäischen Einzeltitel gewinnen und für mich war das einfach mit dem Top-16-Sieg abgeschlossen, weil da die 16 besten Europäer starten. Und den Sieg konnte ich dann sogar nochmal wiederholen. Aber ich muss gestehen, jetzt nach dem Europameistertitel, das ist nochmal ein anderes Gefühl, ein anderes, ja, Flair. Und ja, ich habe wahrscheinlich schon alles gewonnen, was irgendwie realistisch ist. Und das ist natürlich ein super Gefühl, nimmt mir auch viel Druck für mich selbst. Ja, jetzt kann ich nur noch wiederholen und bestätigen. Und ja, mein Trophäenraum, der muss ein Stück weit auch wieder erweitert werden. Ein neues Regal muss auch ran mit meinen zwei Pokalen. Die müssen noch rein. Und ja, also es ist schön. Also ich bin ja vor einiger Zeit wieder nach Hause gezogen, also in die Pfalz, und habe mir dort mein eigenes Nest so aufgebaut und habe schrittweise die Pokale von zu Hause nach Hause geholt, zu mir nach Hause, und habe mir da mein eigenes Zimmer eingerichtet, beziehungsweise Dachboden. Und da wurde mir erst richtig bewusst, was ich schon alles erreicht habe, was ich schon alles gewonnen habe, von Pfalzmeister bis olympisches Silber. Und wenn man dann die riesen und vielen Pokale in der Hand hat, es war schon auch ein emotionaler Moment. Und ja, das mit dem Europameistertitel jetzt im Einzel war schon, ja, die Krönung oder ein schöner zwischenzeitlicher Abschluss. Es geht ja noch weiter.
Ja. Richard, weißt du, wie Ulke Diesel damals gesagt hat? Weißt du das noch?
Die Biathletin. Nochmal bitte, ich hab's nicht verstanden.
Wie damals Uschi Diesel gesagt hat, die Biathletin, auf die Frage, ob sie denn jetzt alles erreicht hätte.
Nein, sag's mir.
Now can come what once, hat sie damals gesagt. Das ist doch mit einigen Lothar Matthäus-Zitaten schon fast legendär geworden. Ja, Richard, wie hast du, Pettis, also wir reden jetzt natürlich immer viel vom Einzel. Du hast ja auch im Doppel den Titel geholt, aber das Einzel ist ja jetzt tatsächlich auch dann der Titel und für dich auch die Premiere. Richard, wie hast du das Turnier verfolgt? War das Viertelfinale gegen Fu Yu dann den Bock, den sie quasi endgültig umgestoßen hat, um am Ende dann auch ganz oben zu...
Ja, den portugiesischen Bock? Bei solchen Europameisterschaften, da kommen ja immer wichtige Sachen zusammen. Und wenn man das dann so Revue passieren lässt, ich meine, erstmal musste man in das Turnier so richtig ankommen. Dann hat man so ein, zwei Dinge, das ist bei fast jedem großen Titel so, die man danach als so ein bisschen Turning Point vielleicht bezeichnet. Ich glaube eigentlich so, richtig in das Turnier reingekommen, wo du sagst, oder wo mein Gefühl war, jetzt hat sie wirklich nochmal so einen kleinen Solja-Turbo gezündet. Das war das Spiel gegen die junge Polin, wo ich glaube, wir alle so ein bisschen überrascht waren, wie gut sie gespielt hat, wo du dann wirklich aber auch in einer, finde ich, herausragenden Manier auch Matchbälle abgewehrt hast, wo du dann quasi wirklich gesagt hast, okay, das ist ja manchmal so, die Außenseiter, das war ja in der Situation, Patty war ja deutlicher Favorit, wir wussten um eine gewisse Spielstärke, aber wie gut sie in diesem Spiel gespielt hat, ich war jetzt eigentlich fast geneigt zu sagen, mit den polnischen Zuschauern im Rücken, die nicht da waren, aber sie hat sich tatsächlich vor den Fernsehschirm, das Ding ist gezeigt worden im polnischen Fernsehen, das Spiel, wirklich in so einen Rausch gespielt, hat sehr, sehr viel getroffen. Das war so mein Gefühl. Und wir haben eigentlich danach so das Gefühl, das Gespür gehabt, wenn man da durchkommt, durch diese, ich sag mal, ganz herausragend schwierige Situation, dass so ein vermeintlicher Underdog über dem eigentlichen Level spielt. Und wenn man sich da durcharbeitet, dann ist eine Menge möglich. Und Fu Yu, Patty, da hast du ja eigentlich fast schon eine Geschichte mit, die mit ihrer, ja, ich will mal sagen, spielt herausragendes Tischtennis, kann man nicht anders beschreiben, die natürlich so eine gewisse Stoik an den Tag legt in der Art und Weise, wie sie sich in der Box bewegt, aber nichtsdestotrotz da ihre Spins, du hast das vorhin schon erwähnt, und auch ihr passives Spiel ist schon wirklich auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Und man hat immer das Gefühl, jetzt liegt die Gute am Boden, aber sie steht in aller Ruhe wieder auf und man spürt das so, dass man wirklich diese eine Chance sich erarbeitet, und wenn man sie dann nicht nutzt, dann spielt sie immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und so ähnlich war das ja. Also das kannst du, glaube ich, viel besser beschreiben als ich. Am Ende stand aber, dass du natürlich da ein großes Ausrufezeichen gesetzt hast, denn mit Fu Yu hast du ja eine Geschichte, was viele Matches angeht, oder?
Genau, ich glaube, wir haben so 7-mal gegeneinander gespielt und Ja, es ging immer in den Entscheidungssatz und ich hatte bis zu dem Viertelfinale auch kein einziges Mal gegen sie gewonnen. Also es war alles dabei. Ich habe schon 3-0 geführt, ich war schon 0-3 hinten, bin in den Entscheidungssatz und es hat aber nie bis zum Ende gereicht. Und ich hatte es zwar schon an dem Tag auch erwähnt, aber das möchte ich hier auch nochmal hervorheben. Auf der Tribüne saß das ganze Team Deutschland und hat mich unterstützt bis zum Ende, hat mich nochmal gepusht, als es dann auch in den Entscheidungssatz ging. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, dass ich meinen Kopf nicht hängen lasse oder hängen lasse, ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber halt mir nochmal Hoffnung gibt und Antrieb. Und ja, es war ein tolles Gefühl, da eine Einzelmedaille zu gewinnen. Es war, glaube ich, das 5. Mal Viertelfinale für mich. Ich habe es nie, ich hatte es nie weiter geschafft. Und ja, bei der EM, ich hatte auch gar nicht auf die Auslosung geguckt. Ich wusste nur, gegen wen ich als nächstes komme. Und von zu Hause kamen dann zwar so Kommentare wie, ja, hast schon die Auslosung gesehen? Habe ich nur gesagt, ja, ich will es nicht wissen. Und da war halt schon ein bisschen die Anspielung darauf, dass im Viertelfinale Fouillou auf mich wartet. Und ja, endlich habe ich sie gepackt.
Wieder einen Fluch ad acta gelegt. Und sie ist ja, Richard, du hast ja so ein bisschen, das, wenn man zwischen den Zeilen liest bei Richard, dann haben wir da so ein bisschen Kritik rausgehört. Ich finde aber auch, die Fouillou ist ja schon, also diese Körpersprache immer sehr viel am Lamentieren und so. Also ich weiß aus meiner Amateurperspektive, wenn ich solche Gegner habe, das regt mich immer tierisch auf, wenn da drüben einer jammert und spielt aber gutes Tischtennis, ja, das ist ja das. Und einem immer das Gefühl gibt, eigentlich müsste ich gegen dich ja 5-0 gewinnen oder 4-0 gewinnen und jetzt spiele ich wieder so schlecht und so. Und ich finde das gar nicht so einfach, das dann so wegzustecken. Aber ihr seid ja alle Profis und wie du gesagt hast, ihr habt schon so oft gegeneinander gespielt.
Das war beim letzten Spiel gar nicht Thema. Also ich habe gar nicht auf ihre Körpersprache geachtet. Wahrscheinlich, weil wir wirklich schon so oft gegeneinander gespielt haben. Und ja, aber ich lasse mich auch selten provozieren bei so Sachen.
Das ist auch gut so.
Ja.
Was mir noch, das Bild, was mir natürlich so ein bisschen im Kopf geblieben ist, auch nach deinem Sieg, dann waren da die ersten Gratulanten, waren im Prinzip Dima und Timo, die ja danach ihr Herren-Einzelfinale gespielt haben. Wir haben da jetzt schon öfters drüber geredet in den letzten 16, 18 Monaten, wie schade es oft ist, dass die Zuschauer fehlen, dass viele Leute nicht da sind. Was mich interessiert, ist es wirklich so bei euch? Also ist es das Gefühl da mal, klar, in dem Moment fehlt vielleicht ein bisschen der Jubel und die Atmosphäre, aber für euch innen drin, ist das überhaupt ein Unterschied, ob man dann vor 0, vor 1.000 oder vor 10.000 Zuschauer so einen Titel gewinnt?
Ja, auch einige nach dem Spiel angesprochen und haben gesagt, oh, das ist schade, weil keine Zuschauer da waren. Aber daran hatte ich in dem Moment gar nicht gedacht. Klar, wenn jetzt sowas wie nächstes Jahr in München wäre, wenn die Halle voll ist und die Halle brennt, ja, weiß nicht, ob das schöner wäre. Wahrscheinlich schon, aber in dem Moment habe ich einfach nicht dran gedacht. Nur als mich dann Leute darauf angesprochen haben, ist mir das in den Sinn gekommen, dass es schade ist, dass keine Zuschauer in der Halle sind. Es war einfach, erstens war es ein bisschen komisch, weil ich ja gegen auch eine Deutsche gespielt habe und es ist kein Coach dabei. Klar, man kämpft, aber ja gut, im Spiel schreie ich auch nicht so oft rum, bin oft fokussiert. Es war einfach eine ganz andere Stimmung, so ein Finale, keine Zuschauer, aber ich habe mich trotzdem mega gefreut und musste bei 10-1 im letzten Satz auch noch aufs Zählgerät gucken, weil ich wirklich am Ende nur Punkt für Punkt gespielt habe und ich wusste gar nicht mehr, wie es so steht. Und dann habe ich mal nach hinten geguckt, oh, 10-1, Matchball. Und ja, 11-2 habe ich das Ding dann verwandelt.
Ja, und das ist vielleicht einfach, um nochmal so einen Quervergleich zu machen, ja. Das ist das, was natürlich am Ende den Fokus ausmacht. dass ich wirklich alles abblenden kann, ausblenden kann, dass ich auf den nächsten Punkt mich fokussiere und konzentriere. Wir haben das ja ein paar Mal schon in Tipps und Tricks für die Allgemeinheit versucht darzustellen, aber genau das ist es mitunter, dass man eben so tief im Spiel drin ist, dass man wirklich sich ausschließlich auf den nächsten Ball und gar nicht so sehr darauf fokussiert, was passiert, wenn ich diesen nächsten Ball gewinne oder verliere. Und ich glaube, das war bei den Europameisterschaften bei dir oft so. Und ja, das Schöne war, wir haben ja insgesamt als gesamtes Team hier wirklich einiges im positiven Sinne rausgehauen. Ja, hat mich, wie gesagt, total gefreut, dass wir so auf breiter Front erfolgreich gewesen sind.
Ja, das stimmt. Und deswegen müssen wir trotzdem, Patty, noch mal ganz kurz über Timo Boll sprechen. Aber nur aus dem Grund, weil er auch Europameister geworden ist und weil wir ja jetzt die Folge danach haben. Und was, Patty, die Frage vielleicht an dich, was sagst du denn zu dem alten Mann in Anführungsstrichen? Du kennst ihn ja jetzt auch schon lange und ihr habt schon viele Turniere zusammen bestritten.
Mein Wohnmobil-Kollege.
Richtig, richtig. Die beiden Kemper, was sagst du von Kemper zu Kemper zu seinem Europameistertitel oder zu der Leistung, die er da vollbracht hat, der ja auch zwischendrin schon ein bisschen schwierige Spiele hatten, gerade gegen Benne und dann am Schluss aber auch souverän im Finale zum Beispiel gewonnen hat gegen Dima oder relativ souverän. Wie hast du das, wie erlebst du ihn und was sagst du zu so einer Leistung?
Ja, Wahnsinn, dass er das über so viele Jahre und immer wieder bestätigen kann, dass er der Beste ist. 8. Europameistertitel. Ist wirklich beeindruckend, dass er auch so viel Energie auch rausziehen kann, dass er immer weitermacht. Er muss ja den Sport lieben. Wahnsinn, er ist ja dann auch immer sehr ruhig und angenehm, eine angenehme Person, wenn man mit ihm spricht. Ja, sehr ruhig, aber wenn er dann mal einen raushaut, einen Witz, dann ist er auch ziemlich gut. Das kann man sich nur wünschen. Dass man so spielt wie er über so einen langen Zeitraum. Wirklich, vor allem ist es, man kann solche Titel gewinnen, aber immer wieder bestätigen, das ist so unglaublich schwer und ja, macht das schon gut.
Ja. Ich hab gestern Wimbledon geguckt, da ist mir, hat der Kommentator zu Roger Federer gesagt, das 18. Mal im Wimbledon-Finale. Ich weiß gar nicht, wie viel er gewonnen hat, 9 oder 10. Also 18 bis 20 Mal. Wie viel Mal warst du jetzt im Viertelfinale bei den Europameisterschaften?
Fünfmal.
Da hast du noch ein bisschen was vor uns.
Also, ich wollte gerade sagen, ich habe irgendwie auch so indirekt rausgehört, dass wir mit 40, also so an 2035 rum, dann auch noch mit dir rechnen können bei den Europameisterschaften.
Ja, schauen wir mal.
Aber ein bisschen, also ich weiß, ich habe meine Frage doch nicht gestrichen jetzt, aber ich stelle es jetzt dem Richard. Es gibt ja schon die ein oder andere Parallele zwischen Timo und Patty. Richard, wenn du drei rausnehmen würdest, könntest, welche wären das?
Linkshänder? Spielintelligenz und ein sehr guter Wechsel zwischen schnellem Spiel und auch mal einen Ball mit Bedacht und Ruhe auf den Tisch zu spielen. Ich bleibe jetzt mal rein im Tischtennis, aber Patty hat auch noch eine Parallele zu dem Wohnmobil genommen. Also so ein paar Parallelen haben wir da, aber Patty hat es ja auch auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, Timo würde das genauso sehen. Er würde verschmitzt schmunzeln und sagen, naja, die Patty ist die Patty und der Timo ist der Timo.
Stimmt, aber nichtsdestotrotz, das muss ja nicht der eine Kopie von dem anderen sein, sondern es gibt ja trotzdem das eine oder andere, was man auch gerne gemein haben kann. So wie wir zum Beispiel, Richard, lass mich kurz überlegen, was haben wir?
Kaffee? Ja. Keine Ahnung vom Tennis?
Keine Ahnung vom Tennis. Gut, bei uns wird selbst bei Vorhand, Rückhand findet man schon keine Parallelen. Das Links- und Rechtshänder, schwierig. Aber dafür läuft es ja ganz gut hier im Podcast. Zurück nochmal zu Patty. Richard, die Frage an dich. Sie ist jetzt die Nummer 1 in Europa, sowohl als Europameisterin als auch wieder in der Weltrangliste. Jetzt kommt die ganz knifflige Frage, ist sie denn auch die beste Spielerin in Europa, lieber Richard?
Ja, es ist ja so, dass Ranglisten erstmal nicht lügen. Ne? Das ist ja, also spiegelt ja schon ein bisschen was wider. Und die Patty hat schon das Top 16 erwähnt, was sie ja auch gewonnen hat. Und wenn man in einem Jahr das Top 16 und den Europameistertitel gewinnt, dann glaube ich, kann man mit Fug und Recht sich als Nummer 1 bezeichnen. Trotzdem, ich glaube, das kann man auch so festhalten. Wir haben ja einige Spielerinnen, wenn ich jetzt mal zum Beispiel nach letzter Europameisterschaft im Hinterkopf habe, Alicante, wo keine deutsche Spielerin aufs Treppchen im Einzel gekommen ist, zeigt natürlich auch, wie eng das alles beieinander liegt. Und insofern glaube ich, dass man mit Fug und Recht sagen kann, jawohl, Patty ist jetzt die Nummer 1 in Europa. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass da viele Spielerinnen drauf schielen. Wir haben einige Spielerinnen auch aus Deutschland, die da auch drauf schielen. Also Patty, das ist ja wirklich eine hat es erwähnt kurz, wir haben ja nicht nur eine Europameisterin, wir haben auch eine Vize-Europameisterin. Wir haben mit einer Sabine Winter eine Spielerin im Viertelfinale gehabt. Also insofern, wir haben da doch ein paar, Spielerinnen, die immer wieder sich gegenseitig hochziehen, die auch immer wieder zusammen trainieren, eine Nana, eine Nijin. Also insofern, da gibt's einiges. Und ich glaube, dass wir einfach auf ein starkes Team insgesamt zurückgreifen können und hoffen natürlich auch, dass die nächste Generation sich mehr und mehr anschickt. Aber insgesamt glaube ich, und das ist vielleicht das, was wir im Hinterkopf auch Richtung Olympia haben müssen, wir profitieren davon, mit einem spielstarken Team eben dort antreten zu können.
Genau. Und du hast Amen. Ja schon über. Amen. Da haben wir schon. Das denke ich mir öfters bei Richard, aber er bringt es dann auch immer so gut zu Ende, seine Gedanken und seine Sätze. Das muss man eben wirklich lassen. Aber du hast schon die Überleitung zur Olympia so ein bisschen mit eingefädelt, Richard. Das hat mir sehr gut gefallen.
Danke dafür.
Werde ich habe irgendwie, ich glaube, schon bestimmt ein oder zweimal hier in dem Podcast dein 1. Januar im Olympia-Jahr, Zitat, ich weiß gar nicht, wo du das gesagt hast, bemüht, wo du gesagt hast, okay, wenn ich da aufstehe im Olympia-Jahr am 1. Januar, denke ich mir, okay, jetzt ist Olympia-Jahr. Das hattest du jetzt zweimal im Prinzip. Wie fühlt es sich denn für dich an vor deinen zweiten Olympischen Spielen im Vergleich zu 2016? So einfach so von deinem Gefühl?
Ich brenne darauf, dass es endlich losgeht. Also die Verlängerung von einem Jahr ist schon kräftezehrend. Es war nochmal mein großes Ziel, bei den Olympischen Spielen zu sein. Und das zieht sich jetzt wirklich schon ziemlich lange. 2019 haben wir uns qualifiziert. Und die Vorbereitung und alles Mögliche ging ja schon viel früher los. Und ja, ist ein gutes Gefühl. Ich freue mich auf Tokio. Natürlich, als die Qualifikation losging, hatte ich eine andere Erwartung an die Spiele. Ich habe gedacht, die Spiele werden in Japan die besten Spiele überhaupt, weil auch Tischtennis, vor allem Damentischtennis, so populär ist in Japan. Und ja, wird jetzt anders durch Corona, aber ich freue mich trotzdem drauf und wir werden bestimmt eine gute Zeit haben, ja.
Bist du irgendwie weniger nervös oder ist es für dich jetzt auch irgendwie, ich meine, mit dieser Silbermedaille 2016 ist ja auch, denke ich, schon viel, nicht Ballast, aber es ist schon was abgefallen, dass man sagt, okay, ich habe meine Medaille, das war unglaublich. Now can come what wants, ist das irgendwie ein bisschen, dass man auch gelassener vielleicht dann zu den Olympischen Spielen fährt. Erstens, weil es nicht mehr die ersten sind und zweitens, weil man schon was ja in seinem Trophäenzimmer stehen oder hängen hat.
Es nimmt etwas Druck, weil ich eben schon diese Medaille habe, aber ich habe trotzdem noch Ziele und die verfolge ich weiter und würde gerne den Erfolg auch wiederholen. Also dieses Gefühl nach dem Medaillengewinn nochmal erleben. Und bei den ersten Spielen, ich war sehr dann nervös davor, also wenn ich mal nicht so gut trainiert habe, habe ich mir schon fast Sorgen gemacht. Und das ist auch ja, der Unterschied zu jetzt. Also ich bin viel entspannter jetzt vor den Spielen. Ich weiß, wenn meine Einheit nicht so gut ist oder zwei, dass ich trotzdem meine Leistung im Wettkampf abrufen kann. Und ja, es sind ja auch jetzt 5 Jahre vergangen. Ich bin ein bisschen vielleicht reifer geworden und bin zwar immer noch 27, habe viel Erfahrung in der Zeit gesammelt und ja, also der Unterschied ist, dass ich jetzt vor den Spielen wesentlich entspannter bin als vor Rio, ja.
Ja, Richard, ihr könnt schon befreit jetzt ausspielen. Ich meine, das Team, jetzt nur mal vom Team gesprochen, ist ja jetzt erstmal das Gleiche. Was glaubst du, wie sich das auswirkt oder wie das am Ende laufen kann? Manchmal ist ja so, jetzt Knoten geplatzt, ist vielleicht zu viel gesagt. Aber wenn man schon was in der Tasche hat, dann kann man die noch ein bisschen voller machen. Wie glaubst du, sind die Chancen für unser Mädels-Team?
Ja, also ich denke, man fokussiert sich jedes Mal neu auf Olympische Spiele. Und man sieht dann immer erst in der Retro-Perspektive, was hat man alles schon erreicht. Ne? Das ist so ein Klassiker. Man ist im Jetzt-Zustand und man geht dann erstmal nicht in den Trophäenkeller und guckt, was hatte ich, oder bei dir ins Dachstudio, ja. In dieser Situation denkt man nicht dran. Das ist vielleicht so ein bisschen eine Sache, dass ich ein Stückchen entspannter sein kann, aber trotzdem ist man eigentlich fokussiert auf das, was im Augenblick ist. Ja, also insofern, unsere Mannschaft, auch im Einzel, wir spielen schon um vordere Platzierungen. Ich sage das immer ganz bewusst vorsichtig. Wir sind mit der Damenmannschaft an 3 gesetzt. Wir sind im Mixed aller Voraussicht nach, haben wir die Top-8-Setzung. Im Einzel ist Patty erste 16 gesetzt. Also es zeigt schon, dass man da eben nach vorne irgendwo spielt. Aber es sind so viele Dinge, die damit eben reingehen. Und insofern sollte man sich nicht zu viel an Setzungen und Varianten und der Weg zur Medaille. Aber wir wissen, dass wenn wir gut spielen, wir eben auch weit kommen können. Und dann müssen halt sehr, sehr viele Dinge im positiven Sinne zusammenkommen. Insofern das erste Ziel ist, die Otscha-App so runterzuladen, dass wir alle erfolgreich nach Tokio einreisen können.
Ja, das muss eins bei mir noch scheitern aktuell, genau.
Ja, aber tatsächlich gilt ja dann wirklich, diesen Rhythmus relativ schnell zu finden. Also wir sind im Olympischen Dorf, wir wissen, dass wir uns keine anderen Sportarten anschauen dürfen. Das heißt, wir werden also zwischen dem Olympischen Dorf und unserer Trainingshalle, später Wettkampfhalle, hin und her pendeln. Und wenn ich mache die Vorhut am 17., wenn dann Patty am 18. nachkommt, am 19. Kommt man dann ja in Tokio an, ist ja mit einem Tag Zeitunterschied. Dann gilt es wirklich darum, erstmal so diesen Rhythmus zu spüren, zu wissen, okay, wie sind denn die genauen Abläufe? Und insofern, entscheidend ist, wir haben die Möglichkeit, sehr weit zu kommen, aber da müssen halt viele Dinge auch im richtigen Augenblick zusammenlaufen.
Richtig, und ich möchte trotzdem, auch wenn wir schon mal kurz angerissen haben, schon 5 Jahre her ist, noch mal kurz über dieses Halbfinale gegen Japan reden, weil das ja wirklich so unglaublich war. Ich glaube, für viele, die es mit dem Tischtennis halten und interessiert sind, auch mit dem Damen-Tischtennis, ist das so ein Spiel, man weiß noch ganz genau, wo man das geguckt hat und wie das gelaufen ist. War leider in Deutschland mitten in der Nacht. Aber wie hast du, also du hast ja dieses unglaubliche Match gegen Mima Ito gemacht, wo du 9-3, glaube ich, hinten gelegen hast im Entscheidungssatz und dann dieses letzte Spiel von Ying mit dem Kantenball, die Freude, diesen Moment, wie hast du den in Erinnerung, wie hast du den bei dir abgespeichert?
Ich weiß noch alles ganz genau, sowohl mein Spiel, auch im Doppel. Dieser letzte Ball, der dann noch, wo noch dann fleißig diskutiert wurde, also beim Einzel habe ich ja Punkt für Punkt einfach weitergespielt, habe dann sofort gemerkt, als ich ihr mal den Rückschlag in die Vorhand gespielt habe und sie sehr unkoordiniert dann gezogen habe, oh, sie ist nervös, da spiele ich jetzt mal weiterhin und habe das Spiel dann noch am Ende geklaut, aber auch im Doppel, als wir bisschen hinten lagen, habe ich richtig so einen Ruck gespürt und wirklich, als würde ich mein Herz in die Hand nehmen und habe drauf losgespielt und dann ging einfach alles auf den Tisch. Das war auch dieses, allein dieses Gefühl, wirklich wie die Redewendung, ich habe mein Herz in die Hand genommen, das trifft zu 100% in der Situation zu. Und ja, als Ying dann gespielt hat, als Zuschauer ist es ja viel schlimmer, als wenn man in der Box steht und spielt. Und ich kann mich auch noch erinnern, während dem Spiel, ich habe nach einem Mülleimer Ausschau gehalten, weil mir einfach so schlecht wurde. Das Spiel ging ja 4 Stunden insgesamt und diese Anspannung, und dann ging das ja auch noch in den Entscheidungssatz. Und ja, als der Schiri dann gesagt hat, es war Kantenball, wir haben den dann oft noch in der Wiederholung angeschaut, er war wirklich auf der Kante, ist einfach so eine Last abgefallen. Und diesen Moment werde ich auch nie vergessen. Fühlt sich auch an wie vor 2 Stunden. Ja, es war wunderschön, deshalb ja, möchte ich in... Oder es wäre schön, wenn ich in Tokio weiter auf Medaillenjagd gehe, um nochmal so ein Gefühl erleben zu dürfen. Also ich bin jetzt nicht satt von der Silbermedaille aus Rio. Und ja, dieser Moment, man, die ganze Arbeit, der Verzicht, den man über Jahre gemacht hat, hat sich allein deswegen richtig gelohnt. Ja.
Ich hatte ich gehe davon aus, dass du auch das ein oder andere Haar damals verloren hast in dem Spiel, oder?
Naja, weißt du, meine Haarpracht, die hat sich ja über die vielen Jahre entwickelt, ja. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich habe nicht keine Haare, ich habe kleine Haare. Und vielleicht kommen sie ja dann irgendwann nochmal zum Vorschein. Aber wir sind ja im Zencaster, ne? Und da können wir ja mittlerweile uns gegenseitig sehen, dank Benedikt. Und wenn ich mich mal so zur Seite drehe, ja, und dann diese graumelierten Stellen, ich glaube, die könnten
aus Brasilien sein.
Einen direkt kausalen Zusammenhang mit Rio de Janeiro und diesem Spiel gehabt haben.
Ja, das muss doch eigentlich, also ich meine, man kriegt das selber mit, jetzt hier auch, wenn man nur Presse-Heinis im Endeffekt, man hängt ja schon an dem ganzen Ding auch dran und auch bei den vergangenen, ich denke ja zum Beispiel auch an Halmstadt oder so, gerade bei diesen Teamwettbewerben, wie nervös man da selber ist, Richard, das ist doch dann, und der Dima hat ja auch so gesagt, wie Patty war bei uns war letztens, dass dieses Zuschauen einfach das Allerschlimmste ist. Ich meine, du bist ja zum Zuschauen verdammt, Richard, also in dem Moment, hast du auch nach einem Eimer Ausschau gehalten? Oder?
Naja, also nach einem Eimer nicht, aber wer schon mal neben mir gesessen hat, der weiß, dass mein Knie dann immer anfängt, auf und ab sich zu bewegen, dass ich so kleine Zuckungen im Knie habe. Witzigerweise, Liu Guoliang hat das genauso, der wirkt immer so ruhig, aber ich habe den mal bei einem Spiel eben von oben gesehen, dann, ich will nicht sagen zittert, aber das Bein zuckt immer so ein bisschen rauf und nieder. Das ist dann die Art und Weise, wie man wie ich meine Nervosität versuche wegzuscheuchen. Ist immer ein bisschen unangenehm, wenn man neben mir sitzt.
Also ich habe bis jetzt eine gute Erfahrung gemacht. Also zumindest normalerweise, wenn ich neben dir sitze. Ja, Patty, Olympia, du bist die Einzige von uns, die auf allen 3 Hochzeiten tanzt. Hast viele Chancen, dieses Momentum nochmal zu bekommen. Es geht aber gleich los für euch am ersten Tag. Ich habe heute ja stundenlang diesen Zeitplan abgeschrieben und in deutsche Zeit übersetzt. Ihr seid ja quasi in der allerersten Session am ersten Tag der Olympischen Spiele, seid ihr direkt mit dem Mixed und dann gleich auch dem Achtelfinale natürlich dran. Wie schaust du auf die Olympischen Spiele, auch mit den Wettbewerben und wie man jetzt vielleicht dann auch so in dieses Turnier reinkommt?
Ich freue mich als erstes, dass ich bei allen 3 Wettbewerben starten kann. Es wird jetzt auch etwas anders sein als bei der letzten Europameisterschaft. Da habe ich ja die 3 Wettbewerbe, also 3 Wettbewerbe innerhalb von, ich glaube, 4 Tagen gespielt. Und jetzt erstreckt sich das ja über ungefähr 3 Wochen, wenn ich richtig gerechnet habe. Und ja, das war aber in der Vergangenheit auch schon so. Also wir haben sofort angefangen mit dem Wettbewerb. Und ja, wir kommen an. Wir haben ein paar Tage, um uns zu akklimatisieren, um ja die Halle zu finden. Und dann, ja, geht's los. Also für mich ist es am besten so. Also ich will dann auch wirklich, dass es losgeht. Und ich bin davor immer sehr angespannt, auch wenn man es mir nicht anzieht. Und will dann einfach, dass es losgeht. Und von daher passt mir das ganz gut, dass das Tischtennis gleich am ersten Tag losgeht und hoffentlich bis ganz zum Schluss andauert.
Ja, es ist ja tatsächlich auch voraussichtlich, lieber Richard, oder nein, nicht voraussichtlich, ziemlich sicher unsere letzte Folge vor den Olympischen Spielen. Wir haben jetzt in der Woche den Medientag, wir haben die Tokyo Challenge als ja quasi nochmal kleines Testturnier für die Herren. Und dann geht's nächste Woche ja schon für euch nach Tokio, dann dort ins Olympische Dorf. Vielleicht kannst du mal kurz so sagen, gerade ab dem Abflug, wie das dann vor Ort sein wird, wie ihr euch da akklimatisiert, wo ihr vielleicht ins Training könnt und wie das dann läuft, auch bis zum ersten Wettkampf für die Mannschaft. Meine Frage ist, fliegen alle von uns gleichzeitig, oder? Oder mehr oder weniger gleichzeitig?
Also wir haben schon so ein kleines bisschen abgestuft. Es war klar, dass wir im Vorfeld gesagt bekommen haben, der früheste Anreisetag oder der Anreisezeitpunkt war 5 Tage vor Beginn der Wettkämpfe. Dann ist das nochmal so ein bisschen aufgeweicht worden auf 7 Tage vorher, aber eben mit dem Hinweis, dass man erst 5 Tage vor Wettkampfbeginn in die Trainingshallen eben auch darf oder beziehungsweise in die Wettkampfhallen dann auch entsprechend. Bei uns wird es so sein, wir haben... ich mache die Vorhut am 17., dann wird es einen größeren Teil der Mannschaft geben, die eben am 18. losfliegt und Timo und Nana stoßen dann am 19. dazu. Das konnten wir so ein bisschen auf jeden Einzelnen auch eingehen und nochmal ein Dank an DOSB, der das natürlich auch dann sehr, sehr flexibel ermöglicht hat. Denke, dass wichtig ist, sich tatsächlich zu akklimatisieren, so ein bisschen über den Jetlag zu kommen und ja, was erwartet uns im Olympischen Dorf? So richtig weiß ich es auch noch nicht. Wir dürfen uns dort frei bewegen. Es wird keine, ich sag mal, 100-prozentige Blase sein, sondern eine Veranstaltung mit erhöhtem Sicherheitsaufmerksamkeit. Ja, also eine komplette Blase mit annähernd 10.000 Leuten im Olympischen Dorf, das ist, glaube ich, unrealistisch. Aber man wird natürlich versuchen, mit täglichen Tests, mit 2 PCR-Tests im Vorfeld, die berühmte OCHA-App, die wir hier schon mehrmals angesprochen haben, die wird natürlich auch von jedem geführt werden müssen, vor allem eben bis zur Anreise oder Einreise nach Japan. Es wird eine Kontaktverfolgungs-App geben, die bekannte COCOA-App, also das Gegenstück zu unserer Corona-Warn-App in Deutschland, um einfach nur so ein paar Dinge, auf die wir uns eben einstellen müssen, zu erwähnen. Bleibt, dass es dann irgendwann zurück in unsere, ja, in den normalen Turnierablauf gehen wird. Wir werden die Möglichkeit bekommen, mit einem eingeteilten Plan eben zu trainieren. Wir müssen mal abwarten, wie häufig das der Fall sein wird, wie viele Trainingseinheiten wir zugeteilt bekommen. Das muss man sich so vorstellen, dass da jede Nation, jeder Spieler für die einzelnen Bereiche genaue Zeitfenster bekommt. Und ja, wir werden im Tischtennis auch ein bisschen anders als 2016 die Konstellation haben, dass wir, ja, ich will mal so sagen, 3 Venues haben. Also wir haben die Haupthalle mit angeschlossener Warm-up-Halle. Das sind quasi 2 in einem. Und wir haben dann darüber hinaus nochmal eine Trainingshalle, die aber so ein bisschen außerhalb liegt, die wir halt für uns nutzen können und müssen, um eben auch normale Trainingseinheiten absolvieren zu können. Denn die Warm-up-Halle, vor allem in der Zeit, wenn es dann richtig in die Wettkämpfe geht, die wird genau eingeteilt sein, angelehnt an die Spielerinnen und Spieler, die eben tatsächlich an dem Tag oder 2 Stunden später spielen. So kriegt man eben dann Zeitfenster eingeteilt. Also das ist das, wie es eigentlich im Augenblick auch auf internationalen Turnieren, wir hatten das bei den Europameisterschaften oder beim Middle East Hub, ist es ähnlich gelaufen. Das erwarten wir auch für Tokio, das erwarten wir für die Olympischen Spiele. Und dann gibt es endlich auch wieder so ein bisschen Normalität und das wünschen wir auch. Und dass es tatsächlich auch losgeht, es wird Zeit.
Betty, was wird das Erste sein, was du machst, wenn du im Olympischen Dorf ankommst? Weißt du das schon?
Also ich werde wahrscheinlich erstmal meine Koffer ausbreiten. Ich hoffe, die Zimmer sind groß genug, dass ich den Koffer aufklappen kann. Das war ja in Rio nicht so.
Japanischer Standard, würde ich sagen. Ja. Die sind extra groß.
Ja, in Japan ist ja oft vieles noch kleiner. Ist ja ein langer Flug. Vielleicht springe ich das erstmal unter die Dusche. Und ja, mach Social Eating. Also geh in die Kantine, schau mal, was da so los ist.
Und das ist das, was ausdrücklich verboten wurde, oder wie war das, Richard? Ja. Social Eating.
Ja und ich wünsche mir, dass ich ein paar bekannte Gesichter treffe, also vom DOSB, vielleicht ein paar Funktionäre auch. Und ja.
Ja, also wenn du es erwähnst, ich weiß, Dirk zum Beispiel, unser ehemaliger Sportdirektor und heutiger Vorstand Leistungssport beim DOSB, der ist, ja, ich glaube, in 2 Stunden geht er in den Flieger. Viertel nach 6 fliegen die, 3 Stunden, jetzt haben wir 15:45, ja genau, also 18.15 Uhr heben die Flieger sozusagen fast täglich ab. Die Mannschaft ist ja relativ groß geworden. Wir haben ja noch viele Leichtathleten dazu bekommen im letzten Drive, auch noch die Basketballer. Insofern haben wir, glaube ich, ein Stück über 400 Athleten, die dabei sind, aber natürlich auch Betreuer, Teamleader, Physios und natürlich auch der DOSB. Und da macht der Dirk natürlich als Captain heute Abend die Vorhut.
So, den werden wir mal nach Olympia dann befragen zu dem erfolgreichen Abschneiden der Tischtennisdelegation.
Ja, ich hoffe, das können wir und ich hoffe, dass er dann auch unserem Ruf folgt.
Ja gut, da können wir mal einen Vergleich machen der Sportdirektoren, wer denn die erfolgreichere Olympiabilanz vorzuweisen hat, Richard. Ich denke, es könnte ganz gut für dich ausgehen.
Okay, er ist der Sportdirektor des DOSB, insofern
der hat... Ja, aber er war ja auch mal Sportdirektor beim DTDB, ja, deswegen. Jetzt ist er natürlich der Oberboss. Aber, Moment, ich muss mich kurz klopfen, die Platte hängt. Ich habe noch ein paar Zuschauerfragen. So, einige haben wir davon schon beantwortet, glaube ich, die wir bekommen haben im Laufe unseres Gesprächs. Aber ich habe trotzdem noch ein paar für dich, liebe Patty. Und zwar, was mehrere gefragt haben, ist, mit wie vielen Jahren du mit Tischtennis angefangen hast?
Also das erste Foto entstand so mit 1,5 Jahren. Da habe ich, also da gibt es auf jeden Fall ein Foto mit einem Tischtennisschläger in der linken Hand. Und habe aber erst mit 5 Jahren angefangen. Wollte immer früher anfangen. Die sich auskennen, wissen, dass meine ganze Familie Tischtennis verrückt ist. Und im Keller haben wir immer noch den Tischtennistisch stehen. Und da wollte ich immer meine größeren Schwestern nacheifern und wollte auch Pokale gewinnen. Und genau, wollte schon immer früher anfangen, aber ich war einfach zu klein. Ich konnte nicht über den Tisch schauen. Deshalb habe ich immer gegen die Wand gespielt oder ohne Tisch. Und ja, dann mit 5 an meinem 5. Geburtstag, dann habe ich wohl gesagt, so, jetzt ist es soweit, jetzt darf ich.
Ja. Zweite Frage kommt von Sabine Winter 92. Welche Niederlage hat dich am meisten gewurmt?
Ich hab schon dran gedacht. Du hast mir ja vorher schon eine Frage gestellt, meine bitterste Niederlage.
Ja, ja, ja.
Also Sabine und ich haben ja schon in Indien, also indische Liga gespielt bei UTT. Und ich hatte genau bei meiner ersten Saison habe ich gegen sie gewonnen, sage ich. Ich habe gegen sie verloren und da war ich ziemlich sauer nach dem Spiel. Und ist immer noch der Running Gag. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich sie sehe, kommt es auf das Thema zurück, weil sie hatte, am nächsten Tag wurde sie operiert, weil sie eine Blinddarmentzündung hatte.
Stimmt.
Ich habe gegen sie verloren. Wo sie eine Blinddarmentzündung hatte. Und ja, ich wollte auch meinen Schläger kaputt machen. Ich habe es echt versucht, aber ja.
Wie, du hast den Schläger nicht kaputt bekommen?
Nein! Also, gute Qualität, was ich da spiele. Ja, das kennt man von mir ja auch nicht so, dass ich so austicke, aber in dem Moment war es so, aber ich habe ihn einfach nicht kaputt bekommen. War am Ende besser so. Ja, also danke Sabine für die Frage, dass es jetzt wieder Thema ist.
Aus Indien weiß ich auch, dass er epische Minigolf-Matches gehabt hat, die Sabine. Und du, wer das noch nicht gesehen hat, der kann mal bei YouTube nach Sabine Winters Indien-Vlog gucken. Da gibt es gestört vom Monsun, aber dennoch hochklassiges Minigolf zu sehen, das in unseren Tennis-Matches von Richard und mir in Qualität nichts nachgeht.
Das hätte ich sagen können mit versteckte Talente. Ja, das stimmt. Ich bin eine super Minigolf-Spielerin.
Also das war wirklich episch, muss ich sagen. Zu UTT habe ich hier auch eine Frage von Chifo 1701, also indirekt zu UTT. Wie stehst du allgemein zu gemischten Mannschaften, wie sie in der indischen Ultimate Table Tennis League auch gespielt werden? Also könntest du dir sowas auch für Deutschland vorstellen?
Ja, also ist schon ziemlich cool mit gemischten Mannschaften und klar, UTT, das ist halt richtig speziell. Wir wohnen zusammen in einem Hotel, wir sind wie eine große Familie und ja, also wird es Spaß machen, ja, wenn es in Zukunft gemischte Mannschaften geben würde, aber ich weiß halt nicht, wie viel jetzt dahinter steckt, dass sowas passieren könnte.
Ja. Wäre mal ein Hinweis an die CDBL, mal ein Vorschlag.
Petty ja, soll ja wechseln also, zu Borussia. Ich glaube, im Augenblick sind so viele Dinge im Fragezeichen versehen. Ich bin jetzt einfach mal UTT, das ist sicher ein super interessantes Format. Ich gebe das mal an Nico rein, der vielleicht ja auch unser Podcast genau. Dann hört. Ja, aber Spaß beiseite. Man muss natürlich offen überlegen und denken, was macht man denn im Augenblick? Und ohne das Thema jetzt nochmal aufzugreifen, es sind ja nach wie vor so viele Dinge mit Fragezeichen versehen. Auch wie entwickelt sich alles? Wie geht das in eine Synchronisation mit dem internationalen Kalender? Stichwort WTT. Also viele, viele Fragezeichen. Aber ja, ich fände das auch einen interessanten Gedanken, gemischte Mannschaften.
Ja, ich fand das auch ganz cool. Ist da eigentlich irgendwas, weißt du da was, Patty, ob da was geplant ist mit der UTT? Ist letztes Jahr logischerweise ausgefallen?
Ja, es wird halt ab und zu immer gefragt, wer Interesse hätte. Ja. Aber es, ja, das war es dann auch.
Man weiß es nicht.
Ist halt echt schwierig im Moment, vor allem in Indien.
Ja, das stimmt. Ludger mag Popmusik, so heißt der Nutzer. Frag dich, wer deine Lieblingstrainingspartnerin ist.
Sabine, die Sapse.
Die Sapse?
Ja, Sapse ist meine Lieblingstrainingspartnerin. Ja, wir Echt? Kennen uns ja schon ewig. Ja. Und wir haben auch im Training epische Ballwechsel. Und ja, es macht schon Spaß, mit ihr zu trainieren.
Was haben wir noch? Der Jones 95. Wie bereitest du dich mental auf wichtige Matches vor?
Also die Vorbereitung geht ja schon vorm Turnier los und ja, vorm Spiel natürlich gehe ich eine gewisse Taktik durch. Ich bin nicht jemand, der groß Videos schaut vom Gegner. Klar, wenn ich den überhaupt nicht kenne, dann schaue ich erstmal, was der so für Aufschläge macht und ja, wie so sein Spielstil ist, wie die Eröffnung ist und ja, bereite mich auf alles vor vorm Spiel, was irgendwie eintreffen könnte und ja, das heißt, wie auch, was ist, wenn mein Aufschlag verwarnt wird, dass ich in dem Moment nicht überrascht bin. Ja, und dann versuche ich einfach, ja, so ein paar Spielzüge dann auch durchzugehen im Kopf und nach ein paar Bällen oder nach dem ersten Satz merke ich meistens schon ziemlich gut, was ich zu machen habe, ja.
Die letzte Frage von Ankur Schmidt. Die geht an beide, würde ich mal sagen, aber erstmal an Patty natürlich. Wer hat die besten Aufschläge im Damentischtennis?
Du Fouilleur hat wieder Aufschläge.
Schon wieder. Lässt du doch besiegt.
Ich bin ja auch gut.
Ja, stimmt. Sorry.
Gute Aufschläge.
Patty hat ja auch nicht Aufschlag, sondern Rückschlag in unserem Ping-Pong-Spiel gewählt.
Richtig.
Ja? Also ich hätte aus europäischer Sicht Fuyu für mich vor allem in den immer neuen Varianten, die dabei rauskommen, Mima Ito finde ich schon sehr, sehr variabel, vor allem auch mit der Komponente der langen Aufschläge. Also da sind die macht das schon sehr, sehr gut und nochmal auch immer wieder neue Varianten. Ja, also Fuyu als Beispiel, das ist so dieses klassische High Toss, also dieses Hochgeworfene, so mit den verschiedenen Varianten. Aber wenn ich mir überlege, wie extrem eine Mima Ito in Phasen auch den Schläger einfach hält, ne, hat sie ja nochmal so ein bisschen was, den Ito-Aufschlag erfunden, was früher, ich sag mal, Gerell vielleicht war, dieses seitliche um den Ball, aber so wie sie jetzt im Augenblick da die Aufschläge schraubt, ist das ja nochmal eine Steigerung. Also finde ich schon interessant, was die im Augenblick da an Aufschlagvarianten sich angeeignet hat.
Ja, die kannst ja ein paar von ihren Varianten wie in Budapest im Mix, kannst du ja wieder reinkurbeln. Das macht unserem sensationellen Mix auch nicht. Da freue ich mich auch drauf.
Ich mich auch.
Dass sie wieder böse guckt dann, die Mima, die gute Mima Ito.
Ja, die hat wirklich schon gute Aufschläge, kann ich bestätigen. Meistens geht es ja auch nicht nur um den Aufschlag, dass man jetzt, dass der Gegner jetzt sofort Fehler macht, sondern eher, dass er dann schlecht platziert oder schlecht zurückspielt und dann der erste Ball halt einschlägt. Das ist meistens bei einem guten Aufschlagspiel so.
Oh, die hat so böse geguckt damals. Ich weiß das noch in Budapest. Ich weiß auch nicht, ob die böse war auf ihren Partner oder. Aber es war ein schöner Moment. Und darauf freuen wir uns auch in Olympia, Richard. Ich freue mich sehr. Es ist natürlich noch mit gewissen Hürden verbunden, aber ich habe es vorhin schon gesagt, das ist unsere letzte Folge vor Olympia. Vielleicht können wir irgendwie, ich befürchte, du bist wieder völlig unter Strom dann bei den Spielen, aber vielleicht was Kleines, Kurzes machen. Ein paar Updates. Ansonsten frage ich einfach Patty. Die scheint ja entspannt zu sein.
Ja, also wenn etwas geht, Benedikt, dann machen wir natürlich irgendwas Kleines. Muss natürlich einfach erlaubt sein. Ist ein bisschen kompliziert mit den Regularien, aber unser bewährtes Softwareprogramm und irgendwann machen wir mal so ein Best of Preparation. Also, und dann
eigentlich müssen wir schon mit aufnehmen. Ja? Eigentlich müssen wir schon mit Aufnahme laufen lassen davor.
Du musst eigentlich mal beginnen, wenn wir uns um 13.20 Uhr treffen und welche Hürden wir erleben oder überspringen müssen, um am Ende zu einer so glasklaren Tonqualität zu bekommen, wie wir sie hier geliefert haben. Also insofern, wenn die Möglichkeit besteht, machen wir bestimmt was. Unter Strom bin ich immer, das gehört dazu. Ja, das ist live, hier wird nicht geschnitten.
Genau, hier wird nicht geschnitten. Und wir müssen ja auch sagen, eigentlich ist ja Covid schuld, weil ursprünglich haben wir immer zusammen, die ersten Folgen haben wir zusammen in einem Raum gesessen. Da gab es ja solche Probleme
nicht. Das ist richtig. Ne? Ja, aber da werden wir auch bestimmt wieder hinkommen. Drücken wir uns mal alle den Daumen.
Da drücken wir uns mal alle den Daumen. Ja, liebe Patty, wir sind durch. Wir waren sogar relativ schnell heute. Aber der Richard hat ja gesagt, du musst ja heute noch zwei Trainingseinheiten machen.
Richtig.
wir haben uns sehr gefreut, dass du da warst. Die Europameisterin, die Doppel-Europameisterin.
Ja, das Doppel kommt aktuell ein bisschen zu kurz. Ja, auch ein super Erfolg. Ja, ich habe auch oft nur vom Einzel jetzt geredet, aber Doppel ist ja auch Wahnsinn. Hart erkämpft gewesen. Ja.
Ja, aber ja, Doppel hattest du ja tatsächlich, ich glaube, der erste Titel war sogar auch mit Sabine, oder? 2013?
Genau.
Das war auch dein erster
Titel. In Schwächert.
Ja. Mit deiner Lieblingstrainingspartnerin.
Mit der Sapse. Ich hoffe, das bürgert sich langsam ein, dass sie Sapse heißt.
Ich werde es
mal in meinen Podcast aufnehmen. Mal gucken, wie sie da reagiert.
Sie hatte tatsächlich auch geschrieben während des Podcasts und wollte den live hören, aber da muss ich hier mitteilen, dass es den Podcast leider nicht live zu hören gibt. Ich dachte eigentlich, sie klopft jetzt bei dir gleich an der Tür und setzt sich daneben, aber dann wäre wahrscheinlich kein vernünftiges Gespräch mehr möglich gewesen.
Ich mal. Können wir auch gern machen, mal ein Doppelgespräch.
Ach, immer. Das können wir gerne machen. Wäre doch mal eine Idee, oder? Richard?
Ja, Müssen wir mal überlegen. Was mir jetzt als erstes einfällt, wir müssen so ein Mixed-Gespräch machen. Das finde ich ja spannend. Soll ja Franziska, ja, mal gucken, wie die sich die Bälle zuspielen, so als vor meinem inneren Auge, ja. Also, müssen wir probieren. Und solange wir uns nicht in einem Raum treffen dürfen, bist du dann für die Technik zuständig, lieber Benedikt.
Ja, natürlich. Ich habe gerade überlegt, weil ich habe ja auch eine Instagram-Story gemacht. Wir haben, glaube ich, wir haben alle Europameister schon in unserem Podcast gehabt, zumindest zum Teil. Jetzt die Patty mit 2 Titeln.
Chaka.
Dang und Nina haben wir beide. Und den Bollinger haben wir auch schon. Und die ganzen Zweitplatzierten. Aber ich sage, wir machen die Meister.
Benedikt, das lasse ich jetzt unkommentiert. Das
genau.
Ist für dich. Wir machen die Meister.
Wir machen die Meister. Es wird auch lieber, wird auch nur noch wirrer, wenn ich jetzt weiter rede. Deswegen sage ich, vielen Dank, liebe Patty, vielen Dank, lieber Richard, für alle Zuhörer. Schreibt uns podcast@tischtennis.de, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik oder ähnliches habt. Ansonsten hören wir uns hoffentlich irgendwie mal aus Tokio oder dann danach. Und viel Erfolg, liebe Patty, lieber Richard.
Danke.
Wir werden uns in Tokio wahrscheinlich nicht so oft sehen.
Ich möchte noch jemanden grüßen.
Möchtest du noch jemanden grüßen, bitte?
Ja, den Balu habe ich ja schon gegrüßt. Und zwar, ich bin vor einem Monat Tante geworden. Ich möchte gerne den kleinen Erik grüßen. Der hat mir ganz fest die Daumen gedrückt während der EM. Habe viele Fotos erhalten. Und ja, Erik, vielleicht in ein paar Jahren, wenn du
grüßt. Dann muss Erik weiter die Daumen drücken.
Dann wird die Folge noch online sein. Dann Balu kann sie gleich hören. Der Erik muss wahrscheinlich noch ein bisschen warten, bis er das versteht. Sehr gut. Alle Grüße sind gesendet. In diesem Sinne, vielen Dank. Gute Reise. Kommt heil wieder. Und wir hören uns as soon as possible. Ciao, ciao.
Tschüss. Tschüss.